Ich habe neulich mal einen Jungen gesprochen und da sagt er, Pastor Busch, solche Fragen stelle ich nicht, die sind mir viel zu schwer. Dann habe ich gesagt, ist für dich auch ganz richtig, eine Kuh stellt so Fragen auch nicht. Nicht? Aber ich glaube, das unterscheidet einen Menschen von einer Kuh. Eine Kuh fragt nicht, wozu lebe ich? Und ein Mensch fragt's. Seht ihr, das ist der Unterschied, dass man auf zwei Beinen geht. Mensch, auf zwei Beinen kann man auch einen Pudel oder sogar einen Elefanten kriegen, nicht? Das macht's noch nicht. Sondern das ist der Unterschied vom Mensch und von dem Tier. Dass der Mensch fragt, was ist denn Leben und wozu lebe ich eigentlich? Also wer einigermaßen nicht unterbelichtet ist, der fängt mit 17 an so zu fragen. Und das spricht für euch, junges Volk in Kassel, dass ihr hier seid und die Frage mit mir erörtert, nicht? Spricht für euch. Fangen wir mit der Frage an, wozu lebe ich eigentlich? Wozu bin ich auf der Welt? Was ist der Sinn vom Ganzen? Wozu lebe ich? Können Sie mich hinten ganz verstehen? Ja, ich gebe mir Mühe, fantastisch deutlich zu sprechen, aber so Mikrofone haben es in sich und wenn ich zu leise spreche, unterbrechen Sie mich. Bitte, ja? Sehen Sie, ich habe mal einen Vortrag gehabt, da kam nachher einer an und sagte, war ja ganz schön, aber ich habe nichts verstanden. Das ist natürlich ärgerlich. Da rufen Sie lieber zwischen, halt langsamer oder lauter. Wollen wir das ausmachen? Wo verstehen Sie nicht? Überall, fein. Wenn Sie sich gemeldet hätten, hätten Sie ja verstanden. Also der Junge hat ganz recht, der so leicht besoffen da den Monolog mit dem Bild seines Vaters hält, dass er sagt, mit 17 fängt man an zu fragen, wozu lebe ich eigentlich? Jetzt muss ich Ihnen mal erzählen, dass ich im Jahr 1934, das war als Hitler zur Macht gekommen war, zu einem Vortrag nach Münster eingeladen war. Ich sollte bei Studenten, da waren Sie noch gar nicht geboren, ja, ich sollte bei Studenten sprechen über das Thema, wozu lebe ich. Wie ich hinkam, dann hieß es, ja, Sie wollten doch lieber keinen Vortrag, Sie wollten darüber bloß diskutieren. Sie wollten da bloß drüber diskutieren. Na, sag ich, mir ist recht, also los. Diskussion über das Thema, wozu bin ich auf der Welt? Na, wozu? Und da stand einer auf und hielt eine dicke Rede und sagte etwa so, ich bin auf der Welt für mein Volk. Denkt, es war also wie Hitler regierte, nicht? Für mein Volk. Ein Baum, der hat viele Blätter, das einzelne Blatt ist nichts, der Baum ist alles. Wir sind Blätter, ich bin für mein Volk da. Famos, sagte ich. Und wozu ist das Volk da? Wozu ist der Baum da? Und das wusste er auch nicht. Verstehen Sie? Und da sage ich, Mensch, die Frage ja bloß zurückgeschält. Versteht? Bitte, wozu lebe ich? Ich muss das doch wissen. Ich habe doch nur ein einziges Leben. Ich muss doch wissen, wozu das da ist. Bitte, dann meldete sich einer und sagte, ich bin auf der Welt, um meine Pflicht zu tun. Pfundig, habe ich gesagt. Bloß, wenn ich nur genau wüsste, was ist das Pflicht? Pflicht ist ein Wort wie ein hohler Pott, aber was drin ist, das müsste man wissen. Also, ich frage euch jetzt mal, die SS-Leute in KZ haben die Juden umgebracht. Und wenn sie jetzt vor Gericht stehen, sagen sie, wir haben unsere Pflicht getan. Glaubt ihr, dass es Pflicht ist, Menschen zu ermorden? Glaubt ihr das? Nee. Ich war mal im Gefängnis, ich war oft im Gefängnis. Ich bin alter Gefängnisbruder, aber ich habe nicht gestohlen. Ich war um meines Glaubens willen im Gefängnis. Und da war ich einmal so fertig, dass ich also am Rand des Wahnsinns war. So eine enge Zelle, so eng, nicht? Und am Verhungern. Und da hat der Wärter eines S-Mann mir jeden Morgen ein Brötchen mit Wurst reingelegt. Der hat mit seinem Leben gespielt. Das kam er nur rein und schob das unter die Waschschüssel und das hat mich am Leben gehalten. Also der wäre verloren gewesen, wenn das rausgekommen wäre. Jetzt kann ich ja ruhig erzählen, ne? Sag mal, das war eine schwere Pflichtverletzung. War das eine Pflichtverletzung? Ja? Nicht. ist das Blöde. Ich tue meine Pflicht. Ich bin auf der Welt, meine Pflicht zu tun. Was ist denn meine Pflicht? Ich kenne einen höheren Beamten, der sagt, Pastor Busch, ganz ehrlich, ich schiebe den ganzen Tag Akten weiter und schreibe meinen Namen drunter. Aber wenn die alle verbrennen, geht die Welt auch weiter. Versteht, eine sinnlose Pflicht. Was ist? Wozu bin ich auf der Welt? Das ist auch keine Antwort. Oh, ich vergesse nicht den Abend in Münster. Jetzt wurden die wild und einer sprang auf und sagte, ich bin vom alten Adel. Genau weiß ich nicht mehr. Ja, ich kann mein Geschlecht zurückverfolgen. 12 oder 15 oder 17 Reihen. Ist das nicht eine wichtige Aufgabe, dieses Geschlecht fortzusetzen? Da habe ich gesagt, Mensch, wenn du nicht weißt, wozu jeder Einzelne gelebt hat, dann lohnt sich besser mal Schluss und setz es nicht fort. Habe ich recht? Wozu bin ich auf der Welt? Da stand einer auf und sagt, ich studiere Medizin. Und sehen Sie, ich will Menschenleben retten. Ich will Menschenleben retten. Ist das nicht ein Lebensinhalt, ein wunderbarer? Da habe ich gesagt, Mann, wenn du nicht weißt, wozu der Mensch auf der Welt ist, da gibst du besser eine Spritze und rettest das Leben nicht. Es hat doch bloß einen Sinn, ein Menschenleben zu retten, wenn du weißt, wozu es auf der Welt ist. Nicht wahr? Man, die haben rumüberlegt, das war herrlich. Einer war auch schön, der war wie der Vater von dem Jungen eben da. Der sagte, ich bin auf der Welt, um zu arbeiten. Da habe ich gesagt, bei uns ist oft über Todesanzeigen so ein Sprüchlein. Das heißt, nur Arbeit war dein Leben, nie dachtest du an dich. Für die dein Streben, kennt ihr das auch? War deine höchste Pflicht. Da sage ich, das ist eine schöne Leichenrede für ein Pferd. Für ein Pferd. Pferd, ja, P-F-E-R-D. Aber ich glaube im Leben nicht, dass ich auf der Welt bin, nur um... Also, ich bin nicht fürs Faulsein, aber ich glaube nicht, auf der Welt bin, bloß wie ein Pferd zu schuppen. Dann wäre ein Pferd das der beste Mensch, nicht? Ich weiß noch, wie einer aufstand da in Münster und sagte ganz wild, Pastor Busch legt uns alles aus der Hand. Ich bin überzeugt, dass das Leben überhaupt keinen Sinn hat. Und darum, lass uns genießen. Da habe ich gesagt, ja, ist richtig. Bloß es könnte sein, dass es doch einen Sinn hätte. In der Bibel steht, es ist dem Menschen gesetzt, einmal zu sterben. Und dann das Gericht Gottes. Wir werden uns wieder treffen im Gericht Gottes. Und ich möchte nicht in der Haut eines Menschen stecken, der nicht wusste, wozu er gelebt hat. Mir sagte einer, das glaube ich nicht, dass die Menschen auferstehen im Gericht Gottes. Da habe ich gesagt, Mensch, das macht nichts. Das warten wir ab. Ob Sie, Herr Schulze, recht haben oder die Bibel, das können wir abwarten, nicht? In 100 Jahren sind wir alle tot, da wissen wir es. Nicht, dann wissen wir es. Das können wir abwarten. Darüber diskutiere ich gar nicht. Mensch, wie ich anfing aus dem, verzeihen Sie, dass ich so rede, ich komme aus dem Ruhrgebiet, da redet man nicht so vornehm wie in Kassel. Wie ich als junger Kerl aus dem Kuhstadium herauskam und anfing zu überlegen, wozu bin ich auf der Welt. Da kam ich wirklich in Not und es ging mir auf, dass mir das kein Mensch sagen kann. Aber jetzt passen Sie bitte, Jung, furchtbar auf, jetzt, nächsten drei Sätze. Das könnte mir ja bloß, wozu ich lebe, das könnte mir ja bloß der sagen, der mich geschaffen hat. Nämlich Gott. Leuchtet doch ein, nicht? Ich kam mal in eine Wohnung. Das war ein Gewirre von Lämpchen und Drähten und Geschichten. Ich sage, was soll das werden? Da sagt die Mutter, das versteht keiner außer denen. Ich sage, aber die es machen, die verstehen es. Und Gott hat uns geschaffen und darum kann Gott überhaupt nur sagen, wozu er uns geschaffen hat. Verstehen Sie? Das ist doch einleuchtend. Und wenn Sie überzeugt sind, dass es keinen Gott gibt, dann leben Sie Ihr sinnloses Leben zu Ende und Sie werden eines Tages erschrocken vor ihm stehen. Ich weiß todsicher, dass Gott lebt. Und wenn Sie mich fragen, woher ich das todsicher weiß, dann sage ich Ihnen, ich weiß es, weil er sich geoffenbart hat. In Jesus. seit Jesus gekommen ist, ist Gottes Leugnung Dummheit oder Unwissenheit. Gott lebt. Und wissen Sie, lassen Sie sich nicht auf so eine Metzchen ein. Da ist so ein Buch erschienen, jetzt von einem englischen Bischof, der heißt Robinson. Junge. Der sagt, es gibt natürlich keinen Gott außerhalb. Gott ist die Tiefe des Daseins. Da kann ich genauso gut sagen, das ist eine Nähmaschine und der junge Mann ist ein Fahrrad. Verstehen Sie, hört ja alles auf, nicht? Wenn wir von Gott reden, dann meinen wir den, der die Welt geschaffen hat. Verstehen Sie? Und der lebt und hat sich geoffenbart. Ist das klar? Und nur Gott kann uns offenbaren, wozu wir auf der Welt sind. Kein Mensch sonst. Und ich halte Sie für einen intelligenten Klub, sonst wären Sie heute Abend nicht hier. Und ich bitte, dass Sie jetzt ganz ernst mit mir bis dahin gehen und sagen, ist das richtig? Nur Gott kann uns sagen, wozu wir auf der Welt sind. Mann, ich bin jetzt ein alter Knabe, ich habe eigentlich gar nichts verloren in der Jugendversammlung hier. Mit so einer Glatze, mit so einer Schallende nicht. Aber ich darf mal als alter Knabe jetzt reden. Ich habe in meinem Leben so entsetzlich schwere Zeiten durchgemacht. Nicht? So unheimliche Zeiten, dass ich nicht ertragen hätte, wenn ich nicht mit 17 oder 18 Jahren mir klargemacht hätte, wozu bin ich auf der Welt. Mit 17 fängt das Fragen an, wenn ich ein Mensch bin. Wozu bin ich? Nur Gott kann mir das sagen, denn der hat mich geschaffen. Alles andere ist, wie sagt man, Käse, nicht? Oder wie? Ja, Hekuba, Galimathias, oder wie Sie es nennen wollen. So, und nun haben wir, jetzt brauche ich das Testament, nun haben wir das Zeugnis von der Offenbarung Gottes in diesem Testament, in dieser Bibel. Und da steht es drin, wozu Gott mich geschaffen hat. Und es ist jetzt ein unheimlich ernster Augenblick, ob Sie das in sich aufnehmen wollen oder nicht. Da steht drin, Gott hat uns geschaffen, dass wir seine Kinder würden. Kinder des lebendigen Gottes, die über Gott nicht mehr diskutieren, sondern reden können mit ihm. Aber, lieber Vater, er hat uns verordnet, sagt die Bibel, zur Kindschaft, gegen sich selbst. Sie sollen ein Kind des lebendigen Gottes werden. So. Jetzt muss ich im Moment Einschub machen. Haben Sie bisher alles mitgekriegt? Ich muss einen kleinen Einschub machen. Mir ist völlig klar, wenn ich in so einer großen Versammlung heute sage, Gott, dann hören die meisten so ein bisschen vorbei. Wie ist das eigentlich mit Gott? Sehen Sie, es gibt einen Schweizer Arzt, einen Nervenarzt, einen Psychiater, einen Seelenarzt, Dr. Bovet, der hat gesagt, wenn ein Mensch ein Problem in seinem Leben nicht löst, dann kriegt er hier eine seelische Wunde, ein Trauma, ein Komplex. Und dann sagt er, wir Leute im Abendland, wir sind krank an Gott. Also ich schiebe das jetzt mal eben ein, die Sache mit Gott. Er sagt so, durch 200 Jahre hat man im Abendland versucht, Gott loszuwerden. Da sind Weltanschauungen gemacht worden ohne Gott. Sehen Sie, da ist versucht worden, Gott, also so tiefes Dasein oder irgendwas anders zu machen, nicht? Hitler sagte, das Volk ist Gott, nicht? Oder Natur ist Gott, sagt der deutsche Spießbürger. Ich gehe in den Wald, wenn die Vöglein singen und die Blümlein rauschen und die Bächlein rauschen, die Vöglein singen und ich war, dann erlebe ich meinen Gott. Da trinkt er sein Bier, aber erlebt nicht Gott. Verstehen Sie? Wir haben versucht, durch 200 Jahre Gott loszuwerden. Es gab Freidenkerbewegungen. Wissenschaft, Naturwissenschaft hat erklärt, für Gott ist kein Raum mehr da. 200 Jahre hat das Abendland versucht, Gott loszuwerden. Und heute ist es so, dass wir Gott nicht losgeworden sind. Ich suche einen Atheisten, einen, der sagt, es gibt keinen Gott. Ich finde keinen. Ist eine kleine Bewegung, aber die wird nichts. Es gibt keinen. Wir sind Gott nicht losgeworden. Wir werden auch nicht los. Es gibt in der Bibel eine tolle Geschichte, die muss ich Ihnen eben erzählen. Verstehen Sie hinten? Wenn ich so in Fahrt komme, dann rede ich leicht so schnell. Aber im Alter gibt sie das. Sehen Sie, es gibt so eine wunderbare Geschichte in der Bibel, davon spricht, dass man Gott nicht los wird. Ganz im Anfang der Menschheit, da waren zwei Brüder. Und der eine fiel dem anderen auf den Wecker. Konnten sich nicht sehen. So was gibt's nicht. Es hätte eigentlich keiner sagen können, der Kain hätte nicht sagen können, warum er dem Abel nicht macht. Aber er mochte ihn nicht. Und nun ist er mal auf dem Felde mit der Hacke und dann kommt sein Bruder Abel daher. Und er sieht ihn und denkt, er geht doch hoffentlich vorüber. Und der Abel geht nicht vorüber. Kommt auf ihn zu und spricht ihn an. Und da kann er gar nicht hören, was der sagt. Er kann dieses verhasste Gesicht nicht mehr sehen. Er nimmt die Hacke und haut einfach rein in dieses Gesicht. Und kommt erst zu sich, als sein Bruder tot zu seinen Füßen liegt. Ist ihm doch unheimlich. Er macht eine Grube und verscharrt den. Wie viele Dinge haben Sie in Ihrem Leben verscharrt? So geistig, wissen Sie? Mit Vergessenheit bedeckt. Und dann nimmt er die Hacke und geht davon. Er hat sich umgeschaut, ist kein Mensch da. Gott sei Dank kein Mensch da. Man hat ja auch noch seine Privatangelegenheiten, nicht? Die keinen angehen. Haben Sie nicht auch Privatangelegenheiten, die keiner wissen darf? Da geht der Kain davon und auf einmal ruft einer, Kain, es ist doch niemand da. Kain! Und dann ahnt er, wer ruft. Ja? Kain, sagt Gott zu ihm, wo ist dein Bruder Abel? Er will sich noch behaupten, soll ich Kindermädchen spielen für meinen großen Bruder? Da sagt Gott, das Blut deines Bruders schreit zu mir von der Erde. Da merkt der Kain, man wird Gott nicht los. Man wird Gott nicht los. Hören Sie, Sie werden Gott auch nicht los. Ist das klar? Sie laufen auch mit dunklen Geheimnissen weg, Sie werden Gott auch nicht los. Jetzt, wenn man doch nicht los wird, trotzdem wir es 200 Jahre versucht haben, da bleibt dann nur eins übrig, wir kehren um und gehören ihm. Und sehen, das tut der Mensch des Abendlandes nicht, das tut auch Kassel nicht. Wir leuchten Gott nicht, wir gehören ihm nicht. Wir wagen nicht, ihn wegzustreiten und wagen nicht, ihm zu gehören. Die Russen sagen, habe ich recht gesprochen, Genosse. Möchte ich mal ein bisschen fragen, habe ich recht gesprochen, Genosse? Ihr jungen Männer, ihr habt nicht den Mut, Gott zu leugnen. Ihr habt nicht den Mut, ihm zu gehören. Und seht, er sagt, Bobet, davon wird man seelisch krank. Dass die wichtigste Frage eures Lebens ungelöst ist. Und der Sinn eures Lebens, unseres Lebens, ist, dass wir Kinder dieses Gottes wären. Jetzt komme ich wieder zum Thema zurück. Dazu bin ich auf der Welt, dass ich Kind dieses Gottes werde. Ich weiß, wenn ich mit jungen Leuten von Gott rede, dann sagen sie, ach, wo ist denn Gott? Ich glaube, dass er da ist, aber ich finde ihn nicht richtig. Ein großer Dichter hat Gott verglichen mit einem alten Turm, Rainer Maria Rilke, wie ein alter Turm in der Ruine, wo alles zugemauert ist. Und er vergleicht seine Seele mit einem Falken, der um die Ruine fliegt. Und ich kreise um Gott, um den uralten Turm. Und vielleicht sind solche hier, die sagen auch, wo finde ich ihn denn? Meine Seele kreist um Gott. Jetzt will ich euch was sagen. In dem Turm springt eine Türe auf. Und ich kann ein Kind Gottes werden. Und die Türe heißt Jesus Christus. Jesus, der Sohn des lebendigen Gottes. Er hat gesagt, ich bin die Tür. Wer durch mich eingeht, wird selig werden. Wird ein Kind Gottes werden. Leute, ihr braucht Jesus. Leute, ihr braucht einen Heiland. Kennen Sie Jesus? Ich muss eben von Jesus erzählen. Es sitzen welche hier, die sagen, ach, Pastor Busch, wenn du wüsstest, ich bin so weit weg von Gott. Oho, darum ist Jesus so weit hergekommen von Gott zu ihnen. Sie brauchen nur einen Schritt zu tun aus ihrem Unglauben, aus ihrer Gleichgültigkeit, aus ihrem Dreck heraus zu Jesus. Da war Jesus mal eingeladen bei einem Gastmahl und einmal fliegt die Tür auf und da kommt ein Mädchen rein. Übel beleumdet. Also, wollen Sie ehrlich sagen, eine richtige Prostituierte. Schaut sich wild um und dann sieht sie Jesus und stürzt auf ihn zu. Damals lagen die Leute auf so einer breiten Polsterbank, auf so einer Couch. Das war ganz bequem. Bloß wie sie gegessen haben, weiß ich auch nicht recht, nicht? Wenn man so liest, könnte ich nicht mit Messer und Gabel essen, aber ist egal. Die lagen nicht fein nach hinten. Sie stürzt auf Jesus zu und fällt vor ihm nieder und möchte ihm mal sagen, ich bin so verloren, ich bin so unglücklich, ich bin so voll Dreck und Schuld. Wie kann ich ein Kind Gottes werden? Mein Leben ist sinnlos. Und das will sie sagen und kriegt es nicht raus. Und da packt sie der Jammer ihres Lebens und da weint sie einfach ihren Schmutz, ihre Sünde zu Jesu Füßen hin. So darf man zu Jesus gekommen. So bin ich als dreckiger, schuldbeladener kleiner Leutnant zu Jesus gekommen. Und dann richtet er sich auf und sieht die Frau an und sagt, dir sind deine Sünden vergeben. Gehe hin mit Frieden. Das heißt, ich räume weg, was zwischen Gott und dir ist. Ich mache dich zum Kinde Gottes. Das kann Jesus sagen, weil er am Kreuz für uns starb. Das möchte ich jetzt vor Ihre Augen machen. Gehen Sie mit mir vor die Tore Jerusalems. Menschenmenge. Über die Köpfe ragen die drei Kreuze. Der in der Mitte, der ist es. Der mit der Dornenkrone. O Haupt voll Blut und Wunden, voll Schmerz und voller Hohn. Da stirbt er für sie. Da trägt er ihren Schmutz, ihre Sünde, ihre Schuld weg, damit sie ein Kind Gottes werden können. Und jetzt aber von Toten auferstanden, das wissen sie, und lebt und wartet auf sie. Und wartet auf sie. Jesus macht uns zu Kindern Gottes. Unser Leben ist sinnlos, solange wir nicht durch Jesus Kinder Gottes geworden sind. Sie können das wegschieben. Ich hämmere Sie Ihnen ein. Unser Leben ist sinnlos. Und wenn Sie 27 Titel hätten und 29 Orden, kann man ja heute kriegen, nicht mehr? Die Leute wissen ja nicht mehr, wohin damit. Dann sage ich Ihnen, Ihr Leben ist doch sinnlos, solange Sie nicht durch Jesus, der für Sie starb, ein Kind Gottes geworden sind. Ach, das ist eine herrliche Botschaft. Was ist überhaupt Leben? Was ist überhaupt Leben? Was heißt das überhaupt, Leben? Sehen Sie, ich muss nochmal von vorne anfangen. Das Thema hieß, mit 17 fängt das Leben an. Da haben wir gehört, das ist nicht wahr, mit 15 fängt es an. Aber ich will Ihnen sagen, was mit 17 anfängt. Das Fragen hörten wir und noch was. Mit 17 fängt die Panik an. Man könnte zu kurz kommen. Habe ich recht? Wie ich 17 war, da habe ich Angst gehabt, Mensch, du kriegst nicht genug mit. Du kriegst nicht genug mit. Wo sie Nachbars, wo sie Mädels, wo ist Alkohol? Du kriegst nicht genug mit. Habe ich recht? Mit 17 fängt die Panik an. Die Panik, es sitzen viele kleine Mädchen hier, die haben im Grunde eine große Panik. Ich kriege nicht genug vom Leben mit. Ich will euch sagen. Das Leben ist überhaupt Jesus. Er hat gesagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Ich bin gekommen, dass die Menschen das Leben und volle Genüge haben sollen. Und solange sie den Heiland nicht haben, haben sie keine Ahnung vom Leben. Da haben sie ein bisschen Ahnung von, wie der junge Mann von Bedudeln und von so, ne, und was weiß ich alles. Aber das Leben ist, mein Leben fing an, als Jesus mit 18 Jahren mich erwischte. Nicht? Da fing mein Leben an. Ich habe es keinen Augenblick bereut, dass ich mein Leben ihm gab. Er hat gesagt, ich bin gekommen, dass sie das Leben und volle Genüge haben sollen. Jetzt muss ich Ihnen eine schöne Geschichte erzählen. Da war mal ein Prediger Spurgeon in England, der konnte anders reden wie ich. Da waren Tausende jeden Sonntag. Und da hat er auch mal gesagt, wenn ihr Hunger nach Leben habt, Jesus ist der, der euch das Leben schenkt. Da kam nachher ein junger Mann zu ihm und sagte, Herr Spörtchen, ich glaube, Sie haben recht. Ja, sicher habe ich recht, sagt Spörtchen. Da sagt der junge Mann, ja, ich werde auch mal mich zu Jesus bekehren, allerdings später. Später? Warum nicht jetzt? Warum nicht heute Abend? Ja, sagt der junge Mann und wird rot, ich wollte vorher noch ein bisschen was vom Leben haben. Könnt ihr verstehen? Ich wollte noch was vom Leben haben. Da sagt Spörtchen, ach, was bist du ein anspruchsloser junger Mann. Du wolltest etwas vom Leben haben, das wäre mir zu wenig. Als ich in deinem Alter war, habe ich gesagt, ich will nicht etwas vom Leben haben, ich will das Leben haben, das Gott in seinem Sohne Jesus geschenkt hat. Das Leben will ich haben und da habe ich mich zu Jesus bekehrt. Und ich wünsche Ihnen, seien Sie nicht so eine kladrigen Typen, die ein bisschen was vom Leben haben wollen und immer zu kurz kommen und immer Panik haben, dass sie zu kurz kommen, sondern ergreifen Sie den Herrn Jesus, der das Leben ist. Ich werde den nächsten Abend noch... getan ist, nach Hause gehen und mal sagen, Herr Jesus, ich bin im Grunde wie das Mädchen, das da zu dir kam. Es ist sehr viel in meinem Leben nicht in Ordnung. Wenn ich heute vom Auto überfahren würde, käme ich in die Hölle. Ist nicht so? Jetzt möchte ich auch zu dir kommen, dass du mir sagst, dir seine Sünden vergeben. Klatschen Sie nicht, sondern gehen Sie zu Jesus. Geben Sie mir Leben. Das ist ein Schritt. Also, es gibt Leute, die sind ihr Leben lang auf der Seite Jesu gewesen, haben sich nie zu ihm bekehrt und sind in die Hölle gekommen. Das ist ein Schritt. Ob ich auf dieses Podium steige oder nicht, das ist ein Schritt. Jesus gehören, das heißt diesen Schritt tun. Da hören Sie jetzt noch mehr darüber. Jetzt. Aber morgen machen wir weiter.